Young Euro Classic. Hier spielt die Zukunft. Young Euro Classic, der Podcast.
Liebes Publikum von Young Euro Classic, ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Podcast-Folge, in der es heute um das nationale italienische Jugendorchester geht, das Orchestra Giovanile Italiana, kurz OGI. Die jungen italienischen Musikerinnen und Musiker sind am Freitag, 12. August, bei Young Euro Classic zu erleben, wie immer natürlich im großen Saal des Konzerthauses Berlin. Mein Name ist Michael Horst und ich freue mich sehr, als meinen Gesprächspartner den Intendanten des Orchesters oder genauer gesagt der Stiftung Musikschule von Fiesole als Träger des OGI zu begrüßen. Sein Name ist Alexander Longwich, bekannt ist er seit Jahr und Tag als vielgefragter Pianist. Er wurde in Trier geboren, ist aber seit langem mit jeweils einem Bein fest im italienischen wie im deutschen Musikleben verwurzelt. So war er Artist in Residence beim NDR Elbphilharmonieorchester, aber er hat auch sehr enge Verbindungen zum Orchester von Santa Cecilia in Rom. Alexander Longwich lebt in Florenz und er ist seit 2020 künstlerischer Direktor des OGI. Ihre vielfältigen pianistischen Aktivitäten, Herr Longwich, müssen wir hier leider sträflich vernachlässigen. Stattdessen wollen wir ja Ihr Orchester, das OGI, in den Mittelpunkt rücken. Alle Orchester, ob Profis oder Jugendorchester, haben ja durch Corona eine sehr schwierige Zeit durchlebt. Wie ist es Ihrem Orchester ergangen und wie geht es ihm heute? Hat Corona hörbare Spuren hinterlassen?
Leider ja. Man muss einfach sagen, dass im italienischen Musikleben sowieso nicht viel Geld vorhanden ist bei den Konzertveranstaltern, die ja zum großen Teil Kammermusikveranstalter sind. Und da ist nicht viel Geld vorhanden, um überhaupt Orchester spielen zu lassen. Und da kam natürlich dann hinzu, dass wir uns selbst, da wir nur kleine Räume haben in der Scuola di Musica in Fiesole, deswegen mussten wir uns Probesäle suchen in der Corona-Zeit und das kostete unheimlich viel. Deswegen war einfach schon das Konzertleben so reduziert, aber noch reduzierter durch der Mangel an Möglichkeit, überhaupt Konzerte zu organisieren. Es war einfach zu kostspielig zum großen Teil. Wir haben trotzdem so einiges gemacht in der Zeit, aber es ist doch, wie gesagt, es waren eher sporadische Treffen und nichts Reguläres.
Ihre Musikerinnen und Musiker kommen ja halt aus dem ganzen Land, von Palermo bis Turin oder bis Trento. Konnten Sie denn trotzdem einen Kontakt wenigstens unter den Musikerinnen und Musikern irgendwie herstellen und stabilisieren, wenn Sie sich schon nicht gesehen haben?
Ja, wir haben uns natürlich auch darum bemüht, dass trotzdem eine bestimmte musikalische Linie und auch menschliche Linie hineinkommt in diese wenigen Gelegenheiten. Ich persönlich habe mich sehr darum gekümmert, dass wir auch zum Beispiel einen kammermusikalischen Zug weiter kultivieren. Das war auch früher viel leichter. Früher waren Kammermusikkurse einfach als Integration ständig vorhanden. Und das ist schon mal seit langem nicht mehr so, leider. Wieder aus Kostengründen. Ich habe versucht dann einfach wirklich, also zum Beispiel das Orchester auch ohne Dirigenten spielen zu lassen. Oder in dem Fall zum Beispiel mit Lorenzo Saborani, diese fantastische Konzertmeisterin, die aus der Schule von Fiesole kommt übrigens. Mit der haben sie dann auch zum Beispiel Schubert-Quartett, das G-Dur-Quartett dann eben orchestermäßig gemacht. Es ging mir wirklich darum, dass auch also stilistisch, dass man um historische Aufführungspraxis sich kümmert. Das sind Dinge, die, glaube ich, eher vernachlässigt worden sind vorher. Es ging da eher eben um das große Orchester. Und gab ein bisschen die Gelegenheit in dieser Zeit, an solchen Dingen zu arbeiten. Und das soll auch so weitergehen.
Ich wollte sagen, das ist ja sicherlich dann auch ein positiver Effekt, vielleicht doch, dass man durch diese kammermusikalische Arbeit andere Aspekte der Orchesterarbeit mehr betonen konnte, ja. Was dann sich positiv auf das gesamte Orchester auswirkt. Aber trotzdem war es sicherlich eine schwierige Zeit. Überhaupt, Sie sagten eben schon kurz, es ist immer nicht viel Geld überhaupt vorhanden in Italien für Orchester. Von wem werden Sie denn getragen überhaupt? Wer finanziert Sie?
Das Orchester wird eigentlich zusammen mit der Schule selbst finanziert und die war inzwischen auch ziemlich in Krise. Also als ich reinkam, gab es eine besonders gravierende Situation in der gesamten Schule. Es wird staatlich finanziert, es wird privat natürlich auch, Stadtsparkasse in Florenz. Es gibt also sowohl privat wie eben von der Stadt und vom Staat Förderung. Allerdings sah es eben in den letzten 2 Jahren sehr knapp aus.
Das heißt, Sie müssen es jetzt erstmal wieder stabilisieren. Überhaupt ja.
Genau, und wir haben, es hat aber einen Wechsel der Administration. Gerade diesen Tagen, ich bin jetzt sehr hoffnungsvoll, dass seit einem Jahr eigentlich hat es sich schon sehr verbessert. Ich glaube, es wird jetzt wirklich positiv weitergehen.
Und in diese positive Linie, denke ich mal, gehört ja dann auch das Gastspiel, was Sie in Berlin haben werden. Nochmal zurück. Italien gilt ja insgesamt wirklich eher als Land der Oper. Profi-Orchester gibt es gerade im Vergleich zu Deutschland, das wissen Sie ja sehr, sehr gut. Nur wenige, zum Beispiel nur noch ein einziges Rundfunkorchester, und zwar in Turin. Was wird aus den Studierenden, wenn sie die Hochschule bzw. das OG verlassen? Versuchen sie ihr Glück im Ausland oder fangen sie an zu unterrichten? Wie ist das?
Also sehr viele gehen ins Ausland und man wird viele italienische Musiker und viele Musiker, die mal im OG gespielt haben, auch in deutschen Orchestern zum Beispiel finden. Das erfahre ich ständig, ja, dass sie Orchesterstelle bekommen haben. Einige italienische Orchester funktionieren eben sehr gut, wie zum Beispiel Santa Cecilia oder Scala oder Maggio Musicale. Und auch da natürlich gibt es dann Möglichkeiten. Ich sehe wirklich, dass eine bestimmte Generation tendiert, wirklich ins Ausland gehen zu wollen. Man hat das Gefühl, es gäbe da doch viel mehr Möglichkeiten. Und es ist wahrscheinlich auch so. Ich muss allerdings sagen, dass Italien schon daran arbeitet, auch kulturell sich zu öffnen, aus den altgewachsenen Strukturen heraus neue Impulse zu schaffen. Ich meine, muss ja sagen, dass das Orchester selbst ist ja deswegen gegründet worden. Eben. Es wurde 1984 gegründet, weil Piero Farulli, der inzwischen legendäre Gründer, der Brace des Quartetto Italiano war, ihm fehlte einfach eine europäische, sagen wir mal, Ausrichtung, Orchesterkurse. Das war alles in den italienischen Konservatorien nicht so gut bestattet. Und das eben, er hat 1980 mit Kursen angefangen und 1984 wurde dann dieses Orchester daraus. Und das war einer seiner großen Errungenschaften, muss ich sagen. Wie auch die der eine Kammermusikförderung zu tun, die es so auch in Italien vorher nicht gegeben hat. Das ist eigentlich die Geschichte unserer Schule. Der Schule in Fiesole hängt ganz eng damit zusammen.
Und jetzt kommen Sie endlich mal wieder nach langen, langen Jahren, muss man sagen, mit Ihrem Orchester nach Berlin. An der Spitze des Orchesters wird diesmal Daniele Giorgi stehen. Sagen Sie uns ein paar Worte über diesen Dirigenten. Er ist auch in Florenz zu Hause, das habe ich gelesen, aber das dürfte ja nicht der Hauptgrund gewesen sein, um ihn für diese Aufgabe zu verpflichten.
Nein, das war es wirklich nicht. Daniele Giorgi ist noch Konzertmeister im Orchester Regional Toscana, also der Region Toskana ist er Konzertmeister, Geiger, aber er hat vor 2014 ein Orchester gegründet, Pistoia, das ist in der Nähe von Florenz, ein hervorragendes Orchester, heißt Orchester Leonore, wo die wirklich die besten, nicht nur italienischen Musiker spielen, viele Konzertmeister, die Sie wahrscheinlich auch kennen, werden da verpflichtet für eben von Mal zu Mal wechselnd. Und er macht eine fantastische Arbeit und macht wirklich Kammermusik mit den Orchestern. Es erinnert mich wirklich an die Projekte von Claudio Abbado. Und deswegen habe ich gedacht, dass er die richtige Person ist, in dem Moment da auch nach Berlin zu kommen.
Und er steht zum ersten Mal am Pult des OG.
Nein, ich glaube zum zweiten Mal ist. Auch von ihm ging auch der Impuls. Wir hatten schon Programmideen. Vorher hat sie dann doch sehr stark natürlich waren wir alle uns einig, er hat es also doch sehr persönlich dann abgeändert, das Programm. Und ich war wirklich bin da überzeugt, dass das richtig ist.
Wunderbar, dann kommen wir nämlich direkt zu dem Programm. Da müssen Sie natürlich einiges zu sagen. Es ist ein sehr gemischtes Programm, sage ich mal. Kommen wir mal zum ersten zu den beiden zeitgenössischen Werken. Da spielen Sie zum einen Detlef Glarner, den muss man vielleicht nicht so groß vorstellen, zumindest hierzulande in Berlin ist er recht gut bekannt für seine, ja, kann man sagen, packenden, bestens instrumentierten Kompositionen, wie auch diese Three American Preludes, von denen Sie einspielen werden. Wer aber ist dann Massimiliano Matesic, der zweite Komponist, den Sie mitbringen?
Der Vorschlag kam von Daniel Giorgi. Also so wie ich das Programm jetzt sehe, hat es einen leicht melancholischen Zug, oder sagen wir mal einen rückblickenden Zug. Das ist in allen Werken, auch bei Glarner vorhanden. Und außer jetzt wirklich Glarner, ist alles tänzerisch. Das ganze Programm hat mit Tänzen und Traditionen von Tänzen zu tun und eigentlich mit Traditionen, die dann wirklich ganz stark symphonisch verarbeitet wurden, dadurch natürlich nicht ihre Authentizität mehr haben, also abgesehen mal von Stravinsky. Bei Stravinsky ist natürlich eine ganz spezielle, innovative Kraft da gewesen. Aber eben, wie das Programm ausgerichtet ist, geht es hier um einen Blick in die Vergangenheit. Also es geht um eben, wie Klezmer, und ich glaube, der Komponist, der Klezmer-Ouvertüre ist kümmert sich sehr stark, also in seiner Ausrichtung, kompositorischen Ausrichtung, um Beginn des vorigen Jahrhunderts eigentlich. Er hat sehr viel an Verarbeitungen von Traditionen, eben Ost-West und wie das so um die Wiener Schule herum oder die Komponisten, also da drumherum, Korngold, Zemlinski oder so. Und das ist sein Interesse, lagert sich in dieser Zeit. Und auch bei Glanert gibt es einen ganz stark rückblickenden Zug. Und Stravinsky ist vielleicht für uns ein Rückblick, was war Avantgarde in der Zeit natürlich. und was natürlich auch interessant ist, natürlich das nicht akzeptiert worden sein von Stravinsky sowie von Rachmaninow in der russischen Kultur damals. Also bei Stravinsky eindeutig, also gab es ja eine große Verweigerung seines der Rimsky-Korsakow. Also der Schüler von Rimsky-Korsakow, die das alles nicht akzeptiert haben und Stravinsky eigentlich gezwungen haben, sozusagen sein Land zu verlassen. Rachmaninow sowieso hat auch einen Rückblick auf seine russische Identität, die von weit weg gesehen. Im Falle von Glier haben wir es natürlich mit einem ukrainischen Komponisten zu tun, der also wirklich vernachlässigt ist heute. Aber auch sein Walzer ist sehr rückblickend. Insofern finde ich also es interessant, dass das ganze Programm einerseits zum großen Teil hinreißende tänzerische Musik enthält, aber andererseits wirklich ein Rückblick ist auf ein Jahrhundert, wo ich persönlich also am Ende vor allen Dingen über Rachmaninow hinaus doch sehr starke Melancholie empfinde.
Kommen wir nochmal zurück auf, Sie sprachen schon den brillanten Feuervogel an. Wie Sie eben gesagt haben, was damals Avantgarde war, ist ja noch heute klassische Moderne geworden und nach wie vor eine echte Herausforderung für jedes Orchester. Haben Sie denn dafür mal direkt gefragt, besonders viele Proben eingeplant oder wie lange überhaupt?
Ja, wir haben schon viele Proben eingeplant. Es wird also noch mehr als eine Woche täglich gearbeitet werden, intensiv. Und das ist eigentlich auch die Tradition dieses Orchesters. Wobei Tradition natürlich heißt, dass die Tradition ständig erneuert werden muss, denn es gibt doch jedes Jahr bei uns neue Vorspiele fürs Orchester und da ist ja ein Austausch auch von bestimmten Elementen.
Wie ist das überhaupt? Müssen alle Mitglieder jedes Jahr wieder vorspielen oder kann man einmal vorspielen und bleibt dann für mehrere Jahre, bis man aus Altersgründen sowieso
aussteigt? Ja, es ist eigentlich doch so, dass es von Jahr zu Jahr geht bei uns. Ich weiß nicht, ob dieses Modell in der Zukunft so bleiben soll. Ich habe sie jetzt so geerbt, sagen wir mal.
Aber direkt nochmal eine Frage jetzt wegen des Programms. Gibt es denn einen Grund, warum Sie ansonsten so ganz auf italienische Komponisten verzichten? Eine schmissige Rossini-Ouvertüre hätte doch zu einem Sommerfestival wie Young Euro Classic auch sehr gut gepasst.
Ich weiß, persönlich habe ich ein bisschen Abneigung gegenüber diesen der Betonung der eigenen Nationalität grundsätzlich heutzutage. Ich finde also doch sehr wichtig, da finde ich, dass man mindestens europäische Programme macht. Jetzt kommt dann das italienische Orchester mit seinem Rossini. Ich weiß es nicht. Ich persönlich habe nicht unbedingt eine besondere Sympathie für solche Programme. Dass das immer wieder der Fall ist, zwischendurch ist natürlich da. Aber wenn ich mal selbst wählen kann, versuche ich es zu vermeiden.
Verstehe. Aber vielleicht dürfen wir uns ja auf eine Rossini-Zugabe dann freuen, wenn Sie dann die symphonischen Tänze von Sergei Rachmaninow dann bewältigt haben. Auch das ja noch ein sehr, sehr großes symphonisches Werk, auch noch eine richtig große Herausforderung für das Orchester.
Ja, das ist eine große Herausforderung auch hier, ja, das stimmt.
Ja, wie sieht denn überhaupt Ihr Kalender jetzt für diesen Sommer aus? Wird das Orchester dann noch mehr Konzerte absolvieren, bevor es nach Berlin kommt?
Direkt vor Berlin ist nichts anderes jetzt. Es gibt Mitglieder des Orchesters, die woanders mitspielen, das gibt es immer wieder bestimmten Projekten, aber jetzt im Moment, wir haben gerade ein Konzert mit mir jetzt gemacht, gerade in Florenz, Maggio Musicale, da habe ich Mozart, ich spiele immer sehr oft vom Flügel aus, dirigiere ich Mozart-Konzerte und das haben wir gerade gemacht und das ist wieder Teil dieses Programms, Kammermusik im Orchester zu machen. Das Orchester hat jetzt vor einigen Monaten ein fünftes Mal dahinter sich, das war zum Beispiel eine sehr schöne Aufgabe, muss
ich sagen. Und werden Sie selbst als Pianist sich auch öfter noch einbringen, auch um den jungen Leuten ein Ansporn zu sein?
Ja, ich würde gerne jedes Jahr etwas machen einfach. Und immer in der Linie, ich bin ja auch Dirigent, übrigens Dirigent eines anderen Jugendorchesters in Vicenza. Mhm. Sonst eben mache ich sehr viel Conductor Soloist. Und ich denke, in der Hinsicht möchte ich weitermachen mit den Leuten, ja.
Dann bleibt mir eigentlich nur noch Ihnen, erstens eine erfolgreiche Probenphase für das Odi zu wünschen, dann eine gute Anreise nach Berlin. Wir freuen uns auf den Auftritt des Orchestra Giovanile Italiana am 12. August. Ja, herzlichen Dank, Alexander Longwig.
Ja, danke. Wiederschauen.
Young Euro Classic, der Podcast.